schön, dass ihr so wenig zahlreich erschienen seid. Nein, wahrscheinlich ist das der Fall, weil das ein Talk ist, den ich schon mal gehalten habe, und zwar auf dem letzten Congress. Deswegen auch das etwas ungewohnte Design. Ich habe den Vortrag jetzt nicht mehr komplett umgestellt. Genau, der Titel meines Vortrags ist die dreckige Empirie. Das Empirie ist in der Wissenschaft häufig gebraucht, und es soll in meinem Talk einfach darum gehen, euch die empirischen Wissenschaften beziehungsweise besonders die Sozialwissenschaften etwas näher zu bringen. Und um das einzuführen, habe ich euch einen kleinen Comic gezeichnet. Ich kann nicht besonders gut zeichnen. Ich lese euch das mal kurz vor. Also eine Person sagt: Puh, so viele Leute hier und mir ist schwindelig. Wenn ich umkippe, hilft mir sicher niemand. Warum das? Kennst du nicht den Bystander-Effekt? Wenn viele Leute da sind, hilft keiner. Ich habe das in einer Studie gelesen, die das bewiesen hat. Daraufhin jemand anderes: Das kann nicht stimmen. Mir hat auf dem Kongress schon mal jemand geholfen. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Jemand zitiert eine Studie und jemand anderes sagt: Kann nicht sein, ich habe schon mal was anderes erlebt. Das ist dieser typische Effekt, dass eine einzelne Erfahrung das scheinbar zu widerlegen scheint. Die andere Person sagt: Das kann nicht stimmen. Die Studie von Borges und Pentra hat gefunden, dass Menschen in Gruppen nicht seltener helfen. Und die letzte Person, das ist übrigens meine Lieblingsreaktion auf Studien, ist: Tja, ich sag doch immer, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist so ein bisschen eine typische Situation, in die ich persönlich schon oft reingeraten bin, in irgendwelchen Diskussionen. Man versucht dann, Studien einzubringen, und die Reaktionen darauf sind gemischt, aber meistens nicht besonders positiv. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Und deswegen habe ich für den Talk ein paar Leitfragen zusammengetragen, die ich hoffe, euch heute ein bisschen beantworten zu können. Und die Frage, die so ein bisschen über allem steht, ist: Kann man empirischen Studien überhaupt trauen? Oder gilt doch dieser Satz, den wir eben gehört haben: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast? Dafür möchte ich mir mit euch anschauen, wie funktioniert eigentlich empirische Forschung? Was sagen diese Studien eigentlich genau aus? Und vielleicht auch, was ist eine gute Studie? Und wie gehe ich mit unterschiedlichen Ergebnissen um? Wenn ich also zwei Studien finde, die scheinbar gegensätzliche Ergebnisse haben, was mache ich dann? Sind dann beide falsch? Muss dann eine falsch sein? Oder wie läuft das? Und zuletzt möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass Wissenschaft und gerade empirische Wissenschaft auch einige Probleme hat. Die möchte ich auch noch erwähnen. Ja, ich hoffe, das ist für euch interessant. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Anna Klinghoff, hier Eiko. Ich bin Psychologin momentan. Ich habe die Folie mal ein bisschen aktualisiert. Das war beim Kongress noch nicht so. Ich bin mittlerweile bei Micromata, habe an der Uni Kassel gearbeitet im Systembereich Mensch-Maschine-Systemtechnik. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, einfach weil es besser und schöner ist, denke ich, wenn man das Ganze an einem Beispiel einmal durchexerziert. Besonders lustig finde ich, dass dieses Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, jetzt quasi aktueller ist als je zuvor, denn der Typ, der diese Theorie das erste Mal entdeckt hat, hat jetzt dieses Jahr den Ig Nobelpreis gewonnen, dafür, dass er diesen Effekt erst gefunden und dann nicht mehr gefunden hat. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich die Studie trotzdem drin lassen soll, und ich habe sie drin gelassen, weil ich denke, dass es eigentlich ein perfektes Beispiel ist dafür, wie empirische Wissenschaft funktioniert oder auch eben nicht funktioniert. Und deswegen stelle ich euch diese Studie trotzdem vor. Die Theorie dahinter heißt Facial Feedback Hypothese, und die Idee ist, dass der Gesichtsausdruck, den man hat, auch Einfluss auf die Emotionen hat. Und nicht nur andersrum. Also normalerweise denkt man ja, ich fühle mich glücklich, also lächle ich. Und die Idee der Facial Feedback Hypothese ist, es geht auch andersrum. Also ich lächle und deshalb fühle ich mich glücklicher. Genauer gesagt, die positive Stimmung wird verstärkt dadurch, dass ich lächle. Und andersrum, wenn ich nicht lächle, wird meine positive Stimmung abgeschwächt. Es gibt zwei Erklärungsansätze, die man jetzt annehmen könnte. Also warum ist das so? Einerseits gibt es den kognitiven Erklärungsansatz, der versucht, das so ein bisschen über die Selbstwahrnehmung zu erklären. Also, dass man sich selbst ständig anschaut oder ständig sich selbst wahrnimmt und dann irgendwann feststellt: Ah, okay, ich lächle. und daraus dann selbst schließt, wenn ich lächle, dann muss ich wohl glücklich sein. Das ist die kognitive Theorie. Und eine gegensätzliche Theorie ist die physiologische Theorie. Diese Theorie besagt, dass die Muskeln, die man zum Lächeln braucht, also hauptsächlich die Gesichtsmuskeln, direkt verknüpft sind, eben physiologisch mit dem Gehirn und dass dort zum Beispiel Hormone ausgeschüttet werden, dass also diese kognitive Komponente da gar nicht drin ist. Diese beiden Erklärungsansätze stehen jetzt erstmal gegeneinander und da haben sich dann Forscher überlegt, wie finden wir jetzt raus, welcher dieser beiden Ansätze denn gilt. Und diese Studie hat versucht, genau das rauszufinden. Ist es vielleicht auch deshalb eine meiner Lieblingsstudien, weil sie von der Universität Mannheim kommt. Da habe ich auch studiert. Und der Mensch, der das sich ausgedacht hat, heißt Fritz Strack. Das ist auch der, der dann den Ig-Nobelpreis entgegengenommen hat dieses Jahr. Die Studie habe ich hier mal mitgebracht, die ist auch frei verfügbar. Wenn jemand von euch Lust hat, kann er sie gerne nachlesen. Es gibt keine Paywall, hinter der die Studie ist. Kommen wir zurück zu unseren Fragen. Ich möchte jetzt zuerst mal die ersten beiden zusammen adressieren, nämlich wie funktioniert empirische Forschung und was sagen Studien aus? Da möchte ich mich jetzt einfach mal in dieser Studie von vorne bis hinten durchhangeln und versuchen, euch einfach exemplarisch ein Bild zu vermitteln, wie solche Studien ganz grob funktionieren. Und die Idee, die ich dahinter habe, ist, wenn ihr sonst Studien lest, dann müsst ihr denen einfach vertrauen. Ihr müsst irgendwie vertrauen, dass der Forscher das schon richtig gemacht hat. Ich denke, das ist keine gute Idee, sondern es wäre eine bessere Idee, wenn ihr versteht, warum eine Studie gut oder schlecht ist oder was eine Studie überhaupt gut oder schlecht macht. Und wenn man Studien besser versteht, dann kann man sie auch besser einschätzen. Wichtig ist, dass ich hier jetzt generell nur einen bestimmten Teil der Forschung mir anschaue, nämlich die quantitative Forschung. Quantitative Forschung funktioniert so, dass man vorher Hypothesen bildet und diese dann prüft, meistens mit Hilfe von Statistik. Gegensatz dazu ist die qualitative Forschung. Das bedeutet, dass man sich Einzelfälle anguckt und meistens eben nicht großartig Statistiken rechnet. Damit beschäftige ich mich hier nicht, das ist aber auch ein Teil. Und obwohl es oft so einen kleinen Glaubenskrieg gibt, wie mit Betriebssystemen auch, was jetzt der bessere Forschungsansatz wäre, quantitativ oder qualitativ, sehen die meisten Leute es doch so, dass es einfach zwei unterschiedliche Sinnhaftigkeiten gibt. Nämlich, dass man qualitative Forschung nutzt, um Hypothesen erstmal zu entwickeln. Also man schaut sich erstmal 3-4 Leute einzeln an, um überhaupt eine Idee zu bekommen von irgendeinem Forschungsthema. Und wenn man dann eine gute Idee hat, dann schaut man sich die Masse an und versucht, die Hypothese oder die Idee, die man bekommen hat, zu prüfen. Wie funktioniert jetzt also die Forschung? Wir schauen uns nochmal unsere Hypothese an. Unsere Hypothese ist, Lächeln verstärkt die positiven Emotionen. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen zuerst mal Versuchspersonen auswählen, dann müssen wir manipulieren. Das nennt sich wirklich so in der Forschung. Ich weiß, dass das so in der Umgangssprache eine negative Konnotation hat, aber Manipulation ist hier nicht boshaft gemeint, sondern es heißt einfach nur, ich bringe Personen im Rahmen der Studie dazu, etwas zu tun oder nicht. Also es hat keinen negativen Touch hier. Und unsere Manipulation ist, die Leute sollen entweder lächeln oder sie sollen eben nicht lächeln. Und dann müssen wir messen. Und zwar wollen wir hier jetzt die positiven Emotionen messen. Also wie positiv gestimmt sind die Personen dann wirklich. Und am Ende wollen wir vergleichen. Ist jetzt die eine Gruppe, die gelächelt hat, ist sie positiver gestimmt als die andere Gruppe, die nicht gelächelt hat. Das sind so ganz grob die Schritte, die wir jetzt durchgehen. Versuchspersonen. In einer idealen Welt wäre das so, dass wenn wir eine Hypothese haben, die für alle Menschen gilt, und das wäre ja hier so, wir erwarten, dass das bei jeder Person so ist, dann müssten wir auch alle Menschen testen. Dann wüssten wir am Ende wirklich, ob es so ist oder nicht. Das ist nicht realistisch und deswegen versuchen wir einfach eine möglichst große Stichprobe zu bekommen, die quasi repräsentativ für alle anderen Menschen steht. Ideal wäre eben, dass sie repräsentativ ist, also dass wir in dieser Stichprobe, die wir ziehen, genauso viele Männer, Frauen, Kinder, Menschen, die neurodivergent sind oder eben nicht haben, wie in der Gesamtbevölkerung. Das ist allerdings leider auch nicht realistisch, weil das einfach ein riesiger Aufwand ist. Und dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Forschung mehr, wenn wir erstmal solche Stichproben jedes Mal ziehen müssten. Und deswegen geht man an diese Versuchspersonensuche theoriegeleitet ran. Also man sagt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ein Konstrukt untersuche, was bei allen Menschen so sein sollte, dann ist es erstmal egal, an welchen Personen ich das teste, weil ich ja sowieso davon ausgehe, dass das für alle Personen gilt. Also kann ich erstmal irgendwelche Personen nehmen und das daran testen und dann schauen, ob es funktioniert. Und natürlich spielt auch in der Realität die Verfügbarkeit eine große Rolle. Solche Studien sind meistens nicht so schnell gemacht wie Befragungen auf der Straße und selbst dazu erklären sich die wenigsten Leute bereit. Das heißt, einfach Leute anquatschen auf der Straße und hoffen, dass die eine anderthalbstündige Studie ohne Entlohnung mitmachen, ist keine so gute Idee. Das funktioniert nicht so besonders gut. Was wir zusätzlich noch erwarten, ist dadurch, dass wir eine zufällige Auswahl treffen oder auch eine zufällige Zuteilung, zum Beispiel welche Person in die Gruppe mit dem Lächeln und welche in die mit dem Nicht-Lächeln kommt, dass sich der Zufallseinfluss positiv auf unsere Daten auswirkt. Also wir erwarten, dass wir keine krassen Unterschiede in den beiden Gruppen bekommen, weil wir zufällig zuteilen. Hier in dieser Studie, die ich euch heute vorstelle, haben wir 92 Studierende. Das ist eigentlich schon eine ganz ordentliche Stichprobe. 92 Personen ist auch erstmal relativ viel, die zusammenzubekommen. Das dürfte eine Weile gedauert haben. Unsere Manipulation, also ob die Leute lächeln sollen oder nicht. Warum müssen wir das tun? Warum können wir nicht einfach darauf warten, ob die Leute lächeln oder nicht? Wir wollen ja herausfinden, ob dieser Effekt, dass die Leute eben glücklicher oder weniger glücklich sind, ob das wirklich auf das Lächeln zurückzuführen ist. Wenn wir einfach darauf warten würden, ob Personen lächeln oder nicht, wenn sie in den Raum kommen, dann könnte das ja noch tausend andere Gründe haben. Zum Beispiel, dass die Person grundsätzlich einen tollen Tag hat und die andere gerade mit der Deutschen Bahn fahren musste. Und das heißt, wir haben da noch so viele andere Einflussfaktoren, dass wir am Ende, wenn wir den Effekt fänden, gar nicht wüssten, ob er wirklich darauf zurückzuführen ist, dass die Leute gelächelt haben oder nicht. Und deswegen müssen wir kontrollieren, wer lächelt und wer nicht. Und wir müssen das zufällig einteilen und sagen, du lächelst und du nicht. Genauso direkt geht das natürlich nicht, weil dann würden wir die Versuchspersonen ja allein schon dadurch, dass wir ihnen sagen, dass sie lächeln sollen, irgendwie beeinflussen. Und das wäre einfach ungünstig, wenn wir denen das direkt sagen. Und deswegen müssen wir den Sinn verschleiern. Also wir wollen die Personen absichtlich zum Lächeln oder zum Nicht-Lächeln bringen, aber wir wollen ihnen das nicht direkt sagen, weil sonst wüssten sie ja, worum es geht. Und hier gab es eine relativ interessante Manipulation, die ich auch sehr beeindruckend finde. Und zwar hat sich der Autor der Studie ausgedacht, die Leute sollen einen Stift in den Mund nehmen. Und zwar entweder zwischen die Zähne oder zwischen die Lippen. Ich habe jetzt leider keinen Stift da, deswegen mache ich das mit meinem Finger. Ich demonstriere das mal kurz. Also wenn man den Stift zwischen die Zähne nimmt, ungefähr so, dann zieht man automatisch die Mundwinkel hoch, weil man den eben zwischen die Zähne nehmen muss und dann gehen die Mundwinkel hoch. Das könnt ihr auch gerne alle mal selber ausprobieren. Das sieht auch sehr lustig aus, wenn das alle gleichzeitig machen. Oder man nimmt den Stift eben zwischen die Lippen. Und wenn man den Stift zwischen die Lippen nimmt, dann presst man die Lippen zusammen, also so. Und das sorgt dafür, dass man dabei nicht gleichzeitig lächeln kann, weil man das eben runterdrückt. Und so bekommt man die Leute eben dazu, zu lächeln oder nicht zu lächeln, ohne dass das irgendeine emotionale Komponente hat. Und damit schließen wir eben die anderen Erklärungen aus. Und die Idee dahinter ist jetzt, wenn wir den Effekt trotzdem noch finden, also wenn Leute, die den Stift zwischen den Zähnen haben, glücklicher sind als Leute, die den zwischen den Lippen haben, dann hat es auch nichts damit zu tun, mit dieser kognitiven Hypothese, dass die Leute sich selber beobachten. Weil wenn das gelten würde, würden sie ja wissen, warum sie diese Grimassen machen. Die würden ja nicht denken, aha, ich ziehe den Mundwinkel hoch, also bin ich glücklich, sondern die wüssten ja, ich ziehe den Mundwinkel hoch, weil ich so einen dummen Stift im Mund habe. Und deswegen ist das der Punkt, an dem wir jetzt wirklich unterscheiden können. Gilt die eine Hypothese, die kognitive, oder die andere, nämlich die, dass die Muskeln sozusagen eine direkte Aktion auslösen. Deswegen ist das ja eigentlich so clever, weil das eben die eine Hypothese ausschließt und dann eher für die andere spricht. Gibt es da jetzt erstmal noch Fragen, weil ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man das irgendwie verstanden hat. Okay. Wenn wir das jetzt manipuliert haben, dann müssen wir das auch messen. Und hier kommt ein weiterer kritischer Punkt eigentlich zu tragen, nämlich dass Emotionen nicht direkt messbar sind. Man kann nicht, wie wenn man jetzt eine Länge misst, einfach ein Lineal anlegen und sagen, so glücklich bist du jetzt also, das funktioniert nicht, sondern wir müssen das indirekt messen. Zum Beispiel, indem wir Leute befragen oder indem wir das von außen bewerten oder sie irgendwas bewerten lassen. Und hier ist es so, dass wir Emotionen auslösen, indem wir den Leuten einen Cartoon zeigen und dann messen, wie lustig sie ihn finden. Und wichtig ist hier bei diesem Punkt, Messungen sind immer ungenau. Also nicht nur dadurch, dass es indirekte Messungen sind, das auch. Das führt auch nochmal dazu, dass sie viel ungenauer sind, weil zum Beispiel Fragen von verschiedenen Leuten unterschiedlich verstanden werden, sondern jede Messung ist erstmal ungenau. Auch wenn man mit einem Zollstock irgendwas misst, wenn man es genau genug misst, dann bekommt man nicht immer genau den exakt gleichen Wert. Aber eben bei indirekten Messungen ist das Problem noch größer. Und was wir jetzt hoffen, ist, dass wir aber nur zufällige Fehler drin haben, dass die Messung einfach zufällig schwankt und das können wir dann rausrechnen und dafür brauchen wir Statistik. Wenn wir ganz genau messen könnten, dann bräuchten wir keine Statistik. Das wäre sehr schön, aber das ist leider nicht der Fall. Ich fasse das Experiment noch mal kurz zusammen. Wir haben also 92 Versuchspersonen, die einen Stift halten, und zwar entweder zwischen den Zähnen, sodass sie gezwungen sind zu lächeln, oder zwischen den Lippen, sodass sie gezwungen sind, nicht zu lächeln. Wir haben auch noch, was ich euch bisher verschwiegen habe, eine Kontrollgruppe, die hält den Stift in der Hand, um einfach zu sehen, was passiert, wenn wir Leute zu gar nichts bringen. Und dann schauen sie einen Cartoon und bewerten, wie lustig der ist. Und damit die Leute sich nicht unendlich blöd dabei vorkommen, gibt es bei solchen Experimenten meistens eine Cover-Story, also irgendwas, was man ihnen erzählt, was man misst, damit sie eben für sich irgendeinen Sinn haben und nicht ewig drüber nachdenken, warum sie das jetzt machen müssen. Und das war hier, dass die Forscher erzählt haben, sie wollen rausfinden, wie das bei Leuten mit Behinderung ist, die zum Beispiel mit dem Mund schreiben. Und das war dann die Cover-Story dahinter. Das wurde natürlich nach dem Experiment aufgelöst. Also die haben dann am Ende des Experiments gesagt bekommen, was wirklich gemacht wurde. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das gemacht. Wir haben die Personen also mit diesem Stift da die Cartoons gucken lassen und die haben jetzt bewertet. Und jetzt haben wir für jede Person von jedem Cartoon irgendeinen Messwert auf einer Skala. Und jetzt müssen wir vergleichen. Fanden die Leute, die den Stift zwischen den Zähnen hatten, den Cartoon lustiger? Das würden wir ja erwarten, wenn das zutrifft. Und wie berechnen wir das jetzt? Wir haben ja extra ganz viele Personen genommen und wir nehmen jetzt den Durchschnitt von mehreren Personen, also den Gruppendurchschnitt. Alle Menschen, die in der Gruppe waren, die den Stift zwischen den Zähnen haben, rechnen wir zusammen zu einem Durchschnitt. Und alle, die das zwischen den Lippen haben, rechnen wir zusammen zu einem Durchschnitt. Und damit versuchen wir, den Einfluss von einer einzelnen Person rauszulassen, also rauszurechnen sozusagen. Weil wir erwarten, dass dadurch, dass wir viele Personen in eine Gruppe packen, mittelt sich das. Und was machen wir jetzt? Können wir das jetzt direkt vergleichen? Wir haben ja jetzt nur noch drei Messwerte, diese drei Gruppenmittelwerte, und müssen aber daran denken, dass wir in diesen Messwerten jetzt noch zufällige Fehler haben. Und wir müssen auch noch daran denken, dass wir ja nicht die ganze Population genommen haben, aber wir haben nicht alle Menschen gefragt, sondern wir haben nur eine kleine Stichprobe gefragt. Und hier wird vielleicht klar, warum wir jetzt überhaupt Statistik brauchen. Das ist jetzt aus der Originalstudie, das habe ich euch mitgebracht. Hier auf der Seite sehen wir, die haben vier verschiedene Cartoons geschaut und da in der Mitte sind jetzt schon die Gruppenmittelwerte jeweils für die Cartoons für die verschiedenen Bedingungen. Lip für die zwischen den Lippen und so weiter. Und jetzt bei Mean Funniness sehen wir hier schon die zusammengerechneten Werte. Und jetzt wird klar, 4,32 auf einer Skala von 0 bis 9, umso höher, umso lustiger, und 4,77. Stellt sich die Frage, ist das jetzt wirklich ein Unterschied oder ist das nur Zufall? Weil es ist ja klar, wenn wir Gruppenmittelwerte berechnen, wir werden nie auf exakt den gleichen Wert kommen. Also selbst wenn es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt, werden wir nie auf 4,77 und in der anderen Gruppe auch 4,77 treffen. Das kann man sich eigentlich schon so herleiten, dass das nicht so funktioniert. Und jetzt ist aber eben die Frage, wie groß muss ein Unterschied denn sein, damit wir sagen, ja, da ist wirklich ein Unterschied zwischen den Gruppen? Oder wie nah müssen die Werte aneinander sein, damit wir sagen, Da ist kein Unterschied zwischen den Gruppen. Und dafür brauchen wir Statistik, um diese Werte eben zu vergleichen. Und um das zu tun, müssen wir erst ein statistisches Verfahren auswählen. Davon gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ich hatte sehr viele Vorlesungen zu Statistik und es gibt immer noch viele statistische Verfahren, die ich nicht kenne. Von daher, die in ihrer Gänze abzudecken, ist hier nicht möglich. Ein Test, den wahrscheinlich viele kennen, ist der T-Test. Das ist einer der einfachsten Tests, um überhaupt zwei Werte zu vergleichen. Der vergleicht allerdings auch nur die Mittelwerte von zwei Gruppen. Wenn man drei Gruppen hat, wie das hier der Fall ist, kann man den schon wieder nicht nehmen. Und auch bei schwierigeren, sage ich mal, Fragestellungen ist der Test raus. Aber es ist einfach ein sehr einfacher Test. Was es auch noch gibt und was auch sehr häufig noch verwendet wird, sozusagen ein Standardtest, ist die Varianzanalyse. Der Vorteil ist, man kann mehrere Gruppen vergleichen, also mehr als zwei Gruppen. Wir haben ja hier auch drei. Und die Varianzanalyse ist statistisch gesehen nochmal, ja, die hat andere Vorteile. Wir vergleichen hier jetzt also nicht nur Mittelwerte, sondern wir vergleichen eben Varianzen. Und das ist nochmal genauer. Und ich stelle euch hier auch schon einen Sonderfall vor von der Varianzanalyse. Das sind die geplanten Kontraste. Das bedeutet, dass ich bei mehreren Gruppen mir schon vorher überlege, welches Muster ich denn erwarte. Also welche Gruppe soll einen höheren Wert haben als die andere. Und das ist eben auch eine sehr gute Idee, um dann eben einen aussagekräftigen Test am Ende zu haben. Ansonsten würde ich mit der Varianzanalyse nämlich nur testen, ob es überhaupt einen Gruppenunterschied gibt. Und wo der Unterschied liegt, müsste ich dann hinterher nochmal testen. Ich werde euch die Varianzanalyse ganz kurz vorstellen. Ich hoffe, es ist verständlich. Ich nehme das jetzt einfach nur mal als Beispiel, damit ihr eine ungefähre Idee davon habt, was denn so ein statistischer Test überhaupt macht. Es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht hundertprozentig versteht, wie sich das mathematisch genau berechnet. Die Grundfrage, die Varianzanalyse hier beleuchtet, ist also, unterscheiden sich diese drei Werte zufällig voneinander oder wegen des Effekts, den wir suchen? Also anders gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich durch Zufall genauso ein Muster rauskriegen würde, wie ich es hier rausbekommen habe? Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen anschaulich zu machen und habe ein Diagramm gezeichnet, was man so ganz gut auch verwenden kann. Und zwar sind hier unten, seht ihr, die drei verschiedenen Gruppen, also Zähne, Hand oder Lippen. Das in der Mitte ist die Kontrollgruppe. Und auf der linken Seite seht ihr hier die Bewertung der Lustigkeit. Ich habe das jetzt mal aus Gründen der Einfachheit hier nur eine Skala von 4 bis 5. Die Skala ging ja von 0 bis 9, aber die Punkte, die ihr hier seht, wären jetzt die Testwerte der einzelnen Personen. Und man sieht jetzt auch schon, dass die Gruppen irgendwie sich ganz gut sortieren. Und das erste Konzept ist Varianz. Varianz bedeutet, wie viel streuen die Werte um den Mittelwert. Die Linie, die ich da eingezeichnet habe, wäre jetzt der Mittelwert. Und diese kleinen Striche, diese Abstandsstriche, das wären die Teile, aus denen man die Varianz berechnet. Varianz ist nochmal ein bisschen was anderes als Streuung. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber nur damit ihr eine ungefähre Idee habt, was jetzt die Varianz wäre. Und das, was ich hier angezeichnet habe, ist die Varianz innerhalb einer Gruppe. Nämlich, wie weit sind die einzelnen Punkte von der Mittellinie, von dem Mittelwert entfernt. Das verrechnet man dann zusammen und vergleicht das mit der Varianz zwischen den Gruppen. Ich habe hier für jede Gruppe den Mittelwert eingezeichnet und es gibt natürlich auch einen Gesamtmittelwert über alle Gruppen hinweg. Und das, was ich hier an der Seite angezeichnet habe, das ist jetzt die Varianz zwischen den Gruppen. Also wie weit sind die Gruppenmittelwerte vom Gesamtmittelwert entfernt? Und was die Varianzanalyse tut, ist jetzt das Verhältnis zwischen diesen beiden Varianzen anzuschauen. Das bedeutet anders gesagt, ich versuche herauszufinden, ist die Varianz innerhalb der Gruppen größer oder kleiner als die Varianz zwischen den Gruppen. Und die Idee dahinter ist, wenn ein Unterschied wirklich bedeutsam ist, dann ist die Varianz zwischen den Gruppen größer als die innerhalb einer Gruppe. Das kann man vielleicht noch mal an einem anderen Beispiel gut erklären. Wenn man jetzt sagt, also das typische Beispiel aus der Psychologie ist so ein bisschen die Größe von Männern und Frauen. Sind Männer durchschnittlich größer als Frauen? Und da würde man jetzt sagen, man hätte einen Unterschied, wenn Männer insgesamt nicht so viel Varianz haben, also wenn die nicht so unterschiedlich groß sind, wie der Unterschied zwischen Männern und Frauen im Durchschnitt ist. Ist dieses Konzept ungefähr klar geworden? Okay. Was man dann macht, ist, wenn man dieses Verhältnis berechnet hat, das ist dann ein sogenannter F-Wert und den vergleicht man dann mit einer sogenannten F-Verteilung, das ist eine Zufallsverteilung. Und da erspare ich euch jetzt auch die Details. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass man dann diesen berechneten Wert nimmt und den mit einem Wert aus einer Tabelle vergleicht. Genau. Und was jetzt hier der Spezialfall ist, ist, dass wir eben diese geplanten Kontraste haben. Das heißt, wir haben uns jetzt vorher schon überlegt, wie sollen diese drei Gruppen zueinander stehen und wir würden denen dafür Werte geben. Hier würden wir also sagen, wir wollen, dass die Leute, die den Stift zwischen den Zähnen hatten, einen höheren Wert haben. Die, den es nur in der Hand hatten, so in der Mitte, und die den Stift zwischen den Lippen hatten, niedriger. Also würden wir plus 1, 0 und minus 1 als Kontraste setzen und würden dann auch direkt schon testen, innerhalb dieses einen Tests, ob die wirklich diesem Muster, was wir da suchen, ob die dem entsprechen. Und dann würden wir einen Signifikanzwert rausbekommen. Signifikanz, da hat wahrscheinlich jeder schon mal von gehört. Das ist dieser ominöse P-Wert, den man in allen Studien irgendwie findet. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Wir wollen hier testen, also die Signifikanz testet die Wahrscheinlichkeit, dass der Gruppenunterschied nicht nur Zufall ist. Allerdings muss man dazu sagen, hundertprozentige Sicherheit ist ein unrealistisches Ziel. Und deswegen nehmen die meisten Studien eine Irrtumswahrscheinlichkeit an. Und zwar wird die meistens vorher festgelegt, entweder auf 5 oder auf 1%. Wenn man sich sehr sicher ist, sollte man 1% nehmen. Wenn man sich nicht so sicher ist, 5%, das ist eigentlich so der Standard. Und das vergleichen wir dann. Der P-Wert, den wir hier berechnen, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Muster zufällig finden. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dieses Muster zufällig zu finden, kleiner ist als unsere Irrtumswahrscheinlichkeit, würden wir davon ausgehen, dass es nicht dem Zufall geschuldet ist, dass wir dieses Muster sehen. Und würden sagen, der Unterschied ist nicht zufällig, sondern das beruht auf dem Effekt, den wir suchen. Und deswegen möchte man immer, dass dieser P-Wert kleiner als 0,05, nämlich als 0% ist. Hier in dieser Studie ist der P-Wert 0,03, also bei 3%. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Muster nur durch Zufall zustande gekommen ist, liegt bei 3%. Und deswegen würden wir davon ausgehen, dass es kein Zufall ist. Unser Test war jetzt also signifikant und wir gehen davon aus, dass der beobachtete Unterschied auf unsere Manipulation zurückgeht und nicht auf den Zufall. Und da wir durch unser Design die kognitive Verarbeitung ausgeschlossen haben, also dadurch, dass wir die Leute eben mit diesem Stift dazu gezwungen haben und dass sie nicht drauf kommen können, dass das ist, weil sie glücklich sind, würden wir sagen, dass der andere Weg wahrscheinlicher ist, nämlich dass die Muskeln direkt irgendwas mit unserem Gehirn machen. Wichtig ist, das ist kein Beweis. Wir haben jetzt nicht bewiesen, dass das wirklich so ist, sondern wir haben nur keinen Gegenbeweis gefunden. Und das ist so die Denkweise, die eigentlich allen Sozialwissenschaften irgendwie innewohnt und mit der man sich erstmal irgendwie arrangieren muss, dass man im Grunde genommen nie irgendwas beweisen kann. Man hat nie eine wirkliche Sicherheit, weil wir ja auch nie mit hundertprozentiger Sicherheit überhaupt irgendwas testen, sondern man geht davon aus, dass etwas stimmt, solange man keinen Gegenbeweis finden kann. Und so funktioniert diese Denkweise. Wir haben also hier ein Experiment gemacht, das unterstützt unsere Hypothese, aber wir können uns eben nicht sicher sein. Und das zu dem Thema, was sagen Studien eigentlich aus? Sie sagen nicht, so und so ist die Welt, sondern sie sagen, wir konnten keinen Gegenbeweis finden. Gut, ich hoffe, damit habe ich die ersten beiden Fragen schon mal so ein bisschen beantwortet und möchte jetzt ein bisschen praktische Hilfe dazu geben, Studien auch selber zu lesen, nämlich mit der Frage, was ist eine gute Studie? Das ist etwas schwierig, aber ich hoffe, ich habe die Beispiele so formuliert, dass man dann auch wirklich was damit anfangen kann. Woran kann ich jetzt also eine gute Studie erkennen? Erstens, gute Operationalisierung. Operationalisierung war wie ich etwas messbar mache. Also zum Beispiel, indem ich Leute frage. Andererseits brauche ich eine angemessene Stichprobe. Ich muss natürlich ordentliche Statistik berechnen. Ich darf auf keinen Fall Korrelation und Kausalität verwechseln. Und ich gebe noch zwei Hinweise dazu, wie man vielleicht von außen auch eine gute Studie erkennen kann. Zur Operationalisierung. Gut ist immer, wenn Studien standardisierte Tests benutzen. Standardisierte Tests heißt, man hat sich nicht hingestellt und hat sich selber 5 Fragen ausgedacht, um rauszufinden, wie glücklich die Leute sind, sondern man hat einen Fragebogen verwendet, den jemand anderes in einem sehr langwierigen Prozess erstellt und dann schon mal getestet hat. Diese Fragebögen sind oft nicht gratis, weil sie eben sehr, sehr aufwendig zu erstellen sind, aber sie haben viele Vorteile, weil man eben schon weiß, wie die meisten Menschen darauf antworten, weil der schon mal durch mehrere Prüfungen durchgelaufen ist. Das heißt, das ist wie einen genormten Zollstock zu verwenden. Das ist eine gute Idee. Manchmal geht es natürlich nicht, wenn man ganz besondere Fragestellungen hat. Dann muss man sich schon selber Fragen ausdenken. Aber erstmal spricht es für eine Studie, wenn ein standardisierter Test verwendet wurde. Und es ist immer gut, wenn in einer Studie, die man liest, schlüssig dargestellt wird, warum ein bestimmtes Messinstrument verwendet wird. Was auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn irgendwelche Qualitätskriterien für ein Messwerkzeug berichtet werden, wie zum Beispiel Reliabilität und Validität. Das sind Konstrukte, die besagen, misst ein Test wirklich, was er messen soll, das wäre Validität, und misst ein Test wirklich gut, das wäre Reliabilität. Das sind eben so 2 Maßzahlen. Auch wenn ihr die nicht unbedingt versteht, wenn die berichtet werden, ist es schon eine gute Sache. Was auch gut ist, ist, wenn ein Manipulationscheck durchgeführt wird. Das bedeutet, dass man prüft, ob das die Manipulation, die man benutzt hat, auch wirklich den Effekt hatte, den man, also das Ziel erreicht hat, was man erreichen wollte. Es wäre beispielsweise bei der Studie, dass man einfach sich die Leute anschaut, zum Beispiel eine Videoaufzeichnung macht und guckt, werden diese Muskeln auch wirklich benutzt. Falls es jemand doch schaffen sollte, den Stift zwischen die Zähne zu nehmen, ohne dabei zu lächeln, dann wäre das natürlich dumm. Was auch immer gut ist, ist, wenn man ähnliche Studien zu Hilfe nimmt und schaut, nutzen die ähnliche Messverfahren. Da kann man schon mal eine Idee dafür kriegen, ob das ein übliches Messverfahren ist oder nicht. Angemessene Stichprobe. Ich habe ja eben schon gesagt, ideal wäre, wenn man alle Leute fragt. Jetzt ist natürlich auch jedem klar, wenn man nur 3 Leute fragt, wird man wahrscheinlich kein besonders gutes Ergebnis erwarten können. Und jetzt ist aber die Frage, wie viele Leute muss man denn mindestens haben, damit so eine Studie überhaupt Aussagekraft hat? Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt Tools, die einem statistisch genau berechnen, wenn man welchen Effekt sucht, wie viele Leute man braucht. Das empfehle ich auch auf jeden Fall, wenn ihr selber Studien durchführt. Da ihr das wahrscheinlich eher nicht macht, sondern nur eine Idee braucht, wie viel wäre dann ungefähr gut? Es gibt eine Daumenregel, die mit Vorsicht zu genießen ist, aber man kann sagen, so ab 30 Personen pro Gruppe. Also wir haben hier 3 Gruppen, 30 Leute pro Gruppe. Dann kann man sagen, es ist wahrscheinlich, dass das ausreichend ist. Genau, ein weiteres Problem, auf das ich hier kurz eingehen möchte, ist Studierende als Stichprobe. Man wird es leider häufig sehen, dass in irgendwelchen Studien nur Studierende als Stichprobe verwendet werden. Das ist einfach, weil Studierende verfügbar sind. Man kann sie relativ gut dazu zwingen, an solchen Studien teilzunehmen und andere Leute kann man weniger gut dazu zwingen. Das ist ein bisschen problematisch. Es sollte allerdings kein Ausschlusskriterium dafür sein, ob das eine gute Studie ist oder nicht. Was auch immer eine gute Sache ist, ist, wenn in der Studie überprüft wurde, ob die Personen durchschaut haben, worum es geht. Weil wenn sie das durchschaut haben, dann beeinflussen sie irgendwie die Studie, ob sie es wollen oder nicht. Wenn man weiß, worum es geht, hat man ja die Wahl, ob man sich konsistent verhält oder eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Personen am besten nicht wissen, was da eigentlich rauskommen soll. Ordentliche Statistik. Das ist jetzt ein Punkt, den ich aufnehmen muss, weil er wichtig ist, aber der, glaube ich, für Menschen, die sich nicht intensiv mit Statistik auseinandergesetzt haben, am schwierigsten zu bewerten ist. Nämlich wird zum Beispiel das richtige statistische Verfahren verwendet. Es gibt sehr viele Verfahren, die zum Beispiel nicht zu irgendwelchen Daten passen. Und da kann ich euch leider jetzt keinen richtig guten Tipp an die Hand geben, wie ihr das rausfindet. Was man schon mal sagen kann, ist, wenn in einer Studie sehr, sehr viele einzelne Tests gerechnet werden, dann ist das nicht gut. Warum? Weil man dann insgesamt nicht mehr eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% hat, sondern höher, weil sich die summiert. Wenn ich bei jedem Test eine 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit habe und dann ganz viele Tests rechne, dann wird meine Irrtumswahrscheinlichkeit höher. Das kann man allein schon daran sehen, wenn man jetzt überlegt, man rechnet 100 Tests, sind ja statistisch gesehen davon schon mal 5 falsch, weil wir eben diese 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit haben. Deswegen sollte man eben nicht zu viele Tests rechnen. Wie gesagt, das ist oft schwer einzuschätzen. Was schon mal gut ist, ist, wenn viel berichtet wird, wenn viele Kennzahlen berichtet werden, dann ist es eher so, dass die Leute nichts zu verstecken haben. Wenn Leute ganz, ganz wenig berichten, dann vielleicht aus dem Grund, dass sie Sorge haben, dass ein Fachmann oder eine Fachfrau da einen Fehler drin finden würde. Ein wichtiger Punkt, den ich nur ganz kurz ansprechen möchte, der wahrscheinlich auch schon sehr häufig irgendwo diskutiert wurde, ist Korrelation und Kausalität. Also welche Schlüsse zieht eine Studie? Und da ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Korrelation, also einem Zusammenhang, und Kausalität, nämlich dass A einfach B verändert. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich, dass eine Studentin, die ich hatte, als ich an der Uni gearbeitet habe, die hat eine Studie ausgegraben, die besagt hat, Programmieren macht schlau. Und dann habe ich sie gefragt, ist es denn sicher, dass das in dieser Studie auch wirklich rausgekommen ist? Wie haben Sie das dann untersucht? Naja, Sie haben einerseits Programmierer und andererseits Buchhalter einen IQ-Test machen lassen und die Programmierer waren schlauer. Also macht Programmieren schlau. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie man Korrelation und Kausalität verwechselt. Es gibt eine Korrelation zwischen Programmieren und IQ, aber es gibt keine Kausalität. Leute werden nicht schlauer, wenn sie programmieren, sondern ich persönlich würde vermuten, dass Leute zum Beispiel eher Programmierer werden, wenn sie ein bisschen clever sind, oder aber, dass vielleicht Leute, die aus, keine Ahnung, zum Beispiel einem Elternhaus mit höherem sozioökonomischen Status kommen, bessere Chancen haben, Programmierer zu werden. Aber daran erkennt man, glaube ich, ganz gut, dass man Kausalität und Korrelation nicht verwechseln darf. Und dafür ist es eben auch wichtig, auf die zeitliche Abfolge zu achten. Also haben die Leute erst programmiert oder waren sie erst schlau sozusagen? Und was auch wichtig ist, werden auch andere Gründe beleuchtet. Also das in dem Beispiel eben das mit dem sozioökonomischen Status, also zum Beispiel wie reich, wie gebildet sind die Eltern. Wurde das auch irgendwie kontrolliert oder könnte vielleicht da der Grund liegen? Und umso mehr Gründe mit beleuchtet wurden, umso besser wäre eine Studie eigentlich. Ein kleiner Hinweis noch, wie man vielleicht von außen ganz gut erkennen kann, ob irgendwas eine gute Studie ist oder nicht. Studien werden in Zeitschriften veröffentlicht und gute Zeitschriften nutzen ein Verfahren, das sich Peer Review nennt. Das bedeutet, dass andere Forscher aus dem gleichen Feld, also die an einer ähnlichen Sache forschen, Studien bewerten und Korrektur lesen sozusagen. Das ist nicht unumstritten, das System, weil Gruppen von Menschen funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise, sonst bräuchten wir das Feld Sozialpsychologie nicht. Das heißt zum Beispiel, dass Forscher, die in einem Feld arbeiten, sich wahrscheinlich auch gegenseitig kennen, sich vielleicht gegenseitig einen Gefallen tun wollen, natürlich auch nicht jemanden kritisieren, der sehr bekannt ist. Man zitiert sich gegenseitig unter Kollegen, was alles dazu führen kann, dass dieser Peer Review vielleicht doch nicht ganz das ist, was wir uns darunter vorstellen. Aber es lässt sich schon mal sagen, Zeitschriften, die kein Peer Review haben, denen fehlt schon mal ein wichtiges Qualitätsmerkmal, weil es natürlich viel einfacher ist, für Kollegen aus dem gleichen Feld gravierende Fehler aufzudecken, als für irgendjemand anderen. Es ist eben ein Hinweis auf Qualität, wenn eine Studie in einem Journal, also in einer Zeitschrift mit Peer Review veröffentlicht wurde. Der letzte Hinweis ist recht umstritten. Der war auch nach meinem letzten Vortrag recht umstritten. Ich habe das deswegen noch mal ganz überarbeitet und möchte nochmal betonen, dass ich kein großer Fan des Impact Factor bin. Der Impact Factor ist eine Maßzahl der Zeitschrift. Also nicht ein einzelner Artikel hat einen Impact Factor, sondern eine ganze Zeitschrift. Und dieser Impact Factor ist eine Berechnungszahl, die im Grunde genommen angibt, Wie oft wurde irgendetwas aus einer Zeitschrift von anderen Leuten zitiert? Die Idee dahinter ist, umso bekannter die Zeitschrift ist, umso mehr Leute schicken den Artikel, umso mehr Auswahl haben die und umso strenger können die aussortieren. Das sollte im Umkehrschluss heißen, dass in einer Zeitschrift, die sehr bekannt ist, aus der viel zitiert wird, auch bessere Studien drinstehen, weil die eben größere Auswahl hatten. Wichtig ist allerdings, das nicht überzubewerten, denn der Einfluss der Verlage ist sehr groß. Diese Maßzahl ist kein Qualitätsmerkmal an sich, aber man kann, wenn man sich bei einem Artikel wirklich gar nicht sicher ist, kann man schon mal auf den Impact Factor der Zeitschrift schauen und kann, wenn der zum Beispiel hoch ist, wenn der über 1 ist, wenn der irgendwie 2 oder 3 ist, dann kann man schon mal zumindest wissen, dass das in einer sehr bekannten Zeitschrift ist. Das heißt nicht, dass Artikel, die aus weniger bekannten Zeitschriften kommen, grundsätzlich Schrott sind, aber man kann es eben als einen Punkt von vielen auch benutzen, um irgendwie ein bisschen zu schauen, wie gut sind meine Chancen, dass die Studie wirklich ordentlich ist. Ich hoffe, das habe ich jetzt weniger missverständlich formuliert als das letzte Mal. Gut, damit wären wir beim vorletzten Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar kurze Ideen dazu gegeben, was eigentlich eine gute Studie ausmacht, beziehungsweise woran ihr persönlich erkennen könnt, ob eine Studie eher gut ist oder eher nicht. Und jetzt möchte ich mich noch ein bisschen mit dem Fall beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn ich zu einem Effekt, zu einem Beispiel unterschiedliche Ergebnisse finde, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Das ist ein Punkt, der häufig von, ich sag mal, freundlich Skeptikern genutzt wird, um Wissenschaft per se zu diskreditieren. Und dann, die sagen dann, naja, wenn ich eine Studie finde, die das sagt und eine Studie, die das sagt, dann muss ich mir ja nur die richtige Studie aussuchen und schon sagt Wissenschaft alles, was ich will. Ganz so einfach ist es nicht. Ich möchte dafür noch ein kleines zweites Beispiel einbringen, beziehungsweise es ist eigentlich das Beispiel vom Anfang, nämlich der Bystander-Effekt. Der Bystander-Effekt besagt, umso mehr Leute bei zum Beispiel einem Unfall oder irgendeinem anderen Missgeschick dabei sind, umso weniger groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand hilft. Das heißt, wenn ich hinfalle und mich schwer verletze, dann sollte ich das möglichst tun, wenn nur eine andere Person dabei ist. Weil wenn ich das mache, wenn 50 Personen dabei sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir irgendjemand hilft, geringer. Das ist so die Theorie. Und die Theorie wurde auf der Grundlage von einem recht berühmten Fall in der Psychologie aufgestellt, der Fall von Kitty Genovese. Das ist ein recht tragischer Fall. Das war nämlich eine Frau, die, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in den 50er Jahren oder so, getötet wurde. Und zwar in einem sehr, sehr belebten Viertel. Und extrem viele Leute haben das mitbekommen. Und keiner hat geholfen. Also hinterher haben total viele Nachbarn ausgesagt, dass sie auch die Schreie gehört haben und dass sie teilweise auch irgendwie das mitbekommen haben, aber es hat eben niemand was getan und am Ende war sie tot. Und die Forschung dazu hat ein gewisser John M. Daly gemacht. Und wie er das erforscht hat, ist, er hat sich gefragt, liegt das wirklich an der Anzahl der Leute? Und er hat angefangen, Unfälle zu simulieren und hat die Anzahl der Personen, die dabei waren, variiert. Und hat dann gemessen, ob überhaupt Hilfe geleistet wird und wenn ja, wie viel Zeit vergeht, bis irgendjemand Hilfe leistet. Das ist ein relativ bekannter Effekt, der oft gefunden wird und auch viel diskutiert. Und an diesem Beispiel will ich jetzt mal so ein... könnt ihr die Tool vielleicht wieder zumachen? Möchte ich einfach mal eine relativ bekannte Möglichkeit zeigen, wie man mit unterschiedlichen Ergebnissen umgehen kann. Erstens sollte man genauer hinschauen, nämlich gibt es Unterschiede zwischen diesen Studien, die jetzt unterschiedliche Befunde zeigen. Das zweite sind Meta-Analysen, das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man Studien zusammenfassen kann. Und als letztes noch Reviews. Bei Unterschieden an dem Beispiel hier, es gibt sehr viele Studien zu diesem Thema und die sind nur scheinbar widersprüchlich. Zum Beispiel wurde eine Stichprobe an Kindern durchgeführt und eine an Erwachsenen. Und daran kann man schon gut erkennen, vielleicht funktioniert es einfach anders, wenn ich verschiedene Stichproben nehme. Auch die Operationalisierung kann unterschiedlich sein. Zum Beispiel gibt es zu diesem Effekt einige Studien, wo alle Personen, die drumherum standen, nicht eingeweiht waren. Also es waren alles Versuchspersonen. Und es gibt auch Studien, wo alle Personen eingeweiht waren, wo man im Grunde genommen eine verunfallte Person hat, also nicht wirklich, sondern simuliert. Und 5 Leute drumherum waren aber Helfer des Versuchsleiters. Und nur eine Person war die eigentliche Versuchsperson. Und da ist es klar, man kann da eventuell unterschiedliche Ergebnisse einfach dadurch finden, dass die Studien unterschiedlich aufgebaut sind. Um das eben noch genauer rauszufinden, kann man eine Meta-Analyse machen oder eine Moderator-Analyse. Eine Meta-Analyse ist die Zusammenfassung von mehreren Studien, idealerweise alle Studien, die zu diesem Forschungsthema rausgekommen sind. Meistens nimmt man sich einen bestimmten Forschungszeitraum vor, wie zum Beispiel 20 oder 50 Jahre. Dann werden umfassende Literaturrecherchen durchgeführt. Ein Team von Leuten versucht, alle Studien zu finden zu diesem Thema. Man ruft Leute an, die zu diesem Thema schon mal irgendwas gemacht haben, um auch Studien zu finden, die eben nicht publiziert wurden. Und dann beschreibt man in einem Artikel die Unterschiede und berechnet Effektstärken. Effektstärken kann man auch über mehrere Studien hinweg berechnen. Und das ist dann eine Gesamteffektstärke. Was ist jetzt eine Effektstärke? Das ist ein einzelner Kennwert, wie groß ein Effekt ist. Den statistischen Teil spare ich mir jetzt hier mal. Das Wichtige ist, dass dieser Wert an der Stichprobengröße gemessen wird und dass er standardisiert ist. Das heißt, er ist vergleichbar. Ich kann so einen Wert berechnen und kann dann 2 Studien miteinander in Beziehung setzen. Und es gibt auch Festlegungen, auf die man sich mal geeinigt hat, zum Beispiel bei einem Effektstärkemaß namens Cohen's D, gibt es die Festlegung, dass ein kleiner Effekt bei ungefähr 0,2 liegt, ein mittlerer Effekt ist 0,5 und ein großer Effekt ist 0,8. Und so kann man dann ungefähr einordnen, wie groß denn ein Effekt ist, den ich gefunden habe. Es gibt auch zu dem eben genannten Beispiel eine schöne Meta-Analyse, deswegen habe ich das rausgesucht. Hier von Herrn Fischer. Das ist die Studie der Bystander Effect, a Meta-Analytic Review of Bystander Intervention. Die lohnt sich auch zu lesen, die ist auch frei verfügbar. Da kann man dann ein gutes Beispiel dafür sehen, wie mehrere Studien über viele Jahre zusammengetragen worden sind und ein Gesamteffekt gemessen wurde. Eine weitere Idee, wie man mit unterschiedlichen Studienergebnissen umgehen kann, sind Reviews. Das sind auch Zusammenfassungen, allerdings des aktuellen Wissensstandes. Da werden nicht unbedingt Studien einzeln zusammengeführt und Maßzahlen berechnet, sondern meistens sind das Forscher aus dem jeweiligen Feld, die sich dann mal hinsetzen und versuchen, für Personen, die nicht gerade in diesem Feld arbeiten, einfach mal zusammenzufassen, was so an Wissen in diesem Feld da ist. Das kann helfen, die Unterschiede zu beleuchten. Und die Widersprüche, die man selber vielleicht sieht, mit Hilfe von Fachwissen von Fachpersonen aufzulösen. Gut, das waren meine Hinweise zu dem Thema, wie geht man eigentlich mit unterschiedlichen Ergebnissen um. Jetzt möchte ich noch ganz kurz dazu kommen, welche Probleme die Wissenschaft denn jetzt noch hat. Und da möchte ich ganz kurz auf 3 besondere Probleme eingehen. Wichtig, da unten die Punkte, es gibt deutlich mehr. Das sind jetzt eher so die bekanntesten. Einerseits ist das P-Hacking. Wir haben ja eben schon gesehen, dass es diesen ominösen P-Wert gibt, eben die Wahrscheinlichkeit, dass etwas überzufällig ist. Und natürlich kann man damit auch viel Schindluder treiben. Man kann die Daten so manipulieren, dass sie zu dem gewünschten Ergebnis kommen, nämlich dass man zum Beispiel einfach Fälle rauswirft, Versuchspersonen nachträglich ausschließt, bis man diese Maßzahl knapp unter den Wert von 0,5 gedrückt hat, von 0,05 gedrückt hat, also unter diese 5%, sodass man dann Signifikanz erreicht. Das ist natürlich extrem problematisch, weil wir ja mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und wenn ich jetzt anfange, die zu manipulieren, ist natürlich die ganze Idee dieser Statistik hin. Das ist absichtliches Täuschen und das ist im Grunde, wenn man eine Studie liest, kaum zu bemerken, weil man ja nicht kontrollieren kann, ob jemand jetzt oder welche Person der Forscher rausgeworfen hat oder die Forscherin. Ein Ansatz, der dagegen helfen sollte, sind Replikationsstudien. Das bedeutet, wenn jemand Forschung gemacht hat zu einem Thema und hat einen bestimmten Effekt gefunden, dann sollte der oder diejenige diese Studie so genau beschreiben, dass eine andere Person die Studie nachbauen kann. Und wenn die Person die Studie nachbaut, sollte ja genau das Gleiche rauskommen, idealerweise. Und das ist die Idee von Replikationsstudien, dass man also prüft, ob jemand getrickst hat, indem man die Studie einfach nochmal macht mit anderen Personen und schaut, ob wieder das Gleiche rauskommt. Allerdings ist das Problem von P-Hacking nicht gelöst. Es gibt Ansätze, dass man Forschung und auch Daten vorher einreicht. Das kann helfen, aber ganz gelöst ist es eben nicht. Und was ich jetzt eben als Replikationsstudie als gute Lösung angepriesen habe, ist auch ein großes Problem. Denn Replikation, das ist eben Studien wiederholen, andere Forscher gleiche Fragestellung. Aber es gab zum Beispiel in der Psychologie in den letzten Jahren eine riesige Replikationskrise. Das bedeutet, dass wichtige Befunde, wo wir Psychologen lange Zeit gedacht haben, das ist klar, das ist eins der wichtigsten Effekte, auf den wir uns seit langer Zeit verlassen, da haben wir herausgefunden, Moment, das ist nicht replizierbar. Und das ist natürlich extrem problematisch. Und das Problem ist aber auch, Replikationsstudien sind eben oft nicht gut finanziert, weil alle wollen neue Befunde, aber niemand will der zweite, dritte, vierte sein, der einen Effekt findet. Und es gibt jetzt Ansätze, mit dieser Replikationskrise irgendwie umzugehen, zum Beispiel indem man bessere Studienplanung betreibt oder die Irrtumswahrscheinlichkeiten reduziert. Aber alles in allem sind das nur Ansätze und man muss sagen, dieses Problem mit den Replikationsstudien oder größer gesagt diese Replikationskrise ist nicht gelöst bzw. nicht überstanden. Das gibt es weiterhin. Ein weiteres Problem, was man immer wieder findet, ist der Publication Bias. Das bedeutet, dass nur signifikante Ergebnisse oder eher signifikante Ergebnisse veröffentlicht werden. Es ist natürlich immer interessanter zu lesen, ich hatte die und die Theorie und das hat sich auch als richtig herausgestellt. Niemand will lesen, ich hatte eine gute Idee, aber es ist nichts geworden. Solche Studien werden meistens nicht veröffentlicht, weil sie aussortiert werden von den Zeitschriften. Aber natürlich wäre es total wichtig, die auch zu veröffentlichen. Denn wenn sie nicht veröffentlicht sind, kommt man nicht ran. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir ja eine Irrtumswahrscheinlichkeit haben, das heißt, wenn wir 100 Studien durchführen, sind 5 davon allein schon von der Statistik her falsch. Und dann veröffentlichen wir aber nur die 95, die richtig sind. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Das heißt, dieser Publication Bias führt dazu, dass wir nur die Studien sehen am Ende, wo auch ein Effekt gefunden wird. Und die ganzen Studien, wo kein Effekt gefunden wird, die sehen wir nicht. Und es kann eben auch sein, dass wir dann am Ende vielleicht nur die 5% Falschen sehen und die 95% eigentlich Richtigen, die aber keinen Effekt gefunden haben, die sehen wir dann nicht. Und da sehen wir, warum das ein Problem ist. Was man dagegen machen kann, ist einerseits Meta-Analysen machen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wenn man Meta-Analysen durchführt, dass man dann meistens anfängt, Leute anzurufen und zu fragen, ob sie noch irgendwelche nicht veröffentlichten Studien haben. Das kann man machen und man kann auch statistisch Korrekturen berechnen, um diesen Publication Bias dann klein zu halten bzw. rauszurechnen. Das ist recht kompliziert und auch das wird kontrovers diskutiert. Und deshalb ist auch dieses Problem des Publication Bias nicht wirklich gelöst. Es gibt interessante Ansätze, dass man eben, wenn man Forschung anfängt, die schon vorher registriert und dann, also ganz unabhängig von dem Ergebnis, weil wenn man sie vorher registriert, weiß man ja noch nicht, was rauskommen wird. Und das könnte dafür sorgen, dass dieser Publication Bias klein gehalten wird, weil man eben dafür sorgt, dass alle Studien dann hinterher veröffentlicht werden, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Gut, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen zu meinen Leitfragen. Ich hoffe, ich habe die unteren Fragen jetzt einigermaßen zufriedenstellend erklären können. Kommen wir zu der oberen Frage, kann man empirischen Studien trauen? Ja, aber. Mein Fazit ist, Studien haben unterschiedliche Qualität. Die eigene Bewertung der Qualität von Studien ist sehr, sehr wichtig. Man sollte nicht jeder Studie glauben, die man liest. Man sollte aber auch nicht anfangen, gar keinen Studien mehr zu glauben. Man sollte unbedingt verstehen, was Wahrscheinlichkeiten aussagen, nämlich dass es nicht heißt, das habe ich erforscht, das ist jetzt so, sondern dass wir immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Man sollte schauen, dass wenn man wirklich wissen will, was in einem Feld gerade der Forschungsstand ist, dass man sich an sowas wie Meta-Analysen oder Reviews drantraut. Es ist vollkommen in Ordnung, nicht alles zu verstehen, aber wenn man eine Idee davon bekommt, was gerade bei einer Forschungsfrage eigentlich los ist, dann ist es wirklich sehr viel wert. Auch zu meinem Fazit gehört, dass es in der Wissenschaft wirklich offene Probleme gibt, Probleme, für die man noch eine Lösung finden muss und dass wir anfangen müssen, die Lösungsansätze, die wir haben, wie zum Beispiel, dass wir Studien vorher registrieren, mehr zu unterstützen. Das übergreifende Fazit zu empirischen Studien, zu empirischer Wissenschaft von mir ist, sie ist nicht perfekt, aber es ist im Moment das Beste, was wir haben. Solange wir kritisch bleiben und versuchen, das Ganze realistisch zu bewerten, müssen wir damit Vorlieb nehmen. Und ich hoffe, das ist ein zufriedenstellendes Ende für uns alle. Danke. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann, oder?
Am Anfang eine Studie gezeigt, die mit dem der Stift in dem ja. Mund. Du meinst, dass die trotzdem drin gelassen haben, wo sie wieder widerlegt worden ist?
Ja. Das ist eigentlich eine sehr interessante Diskussion. Ich kann auch auf jeden Fall empfehlen, die neueste Studie von diesem Herrn nachzulesen. Das ist eben die ursprüngliche Studie, habe ich jetzt heute vorgestellt. Und für die Replikationsstudie, die er selber durchgeführt hat, was schon relativ selten ist, meistens werden eben Replikationsstudien von anderen durchgeführt. Ich glaube, er hat sie auch nicht komplett selber gemacht, sondern nur unterstützt. Und dafür hat er den Ig-Nobelpreis bekommen. Und eigentlich ist dieses Paper aber unglaublich interessant, weil er eben selber darüber schreibt, wie es war, so ein wichtiges Forschungsergebnis dann widerlegt zu sehen und was wir daraus lernen können. Also im Moment ist das auch noch nicht abschließend geklärt, was wir jetzt wirklich mit dieser Facial Feedback-Hypothese machen, ob die jetzt wirklich für immer verworfen ist oder ob sie eventuell doch nicht verworfen ist. Und diese ganze Diskussion ist unglaublich interessant. Also das sollte man unbedingt mal lesen. Das ist auch alles frei verfügbar. Im Moment sieht es eher so aus, als könnten wir das nicht einfach so hinnehmen, wie wir das in der ersten Studie jetzt gesehen haben. Genau. Ja. Gibt es noch andere Fragen? Ja? Ah, das ist ein alternativer Nobelpreis, der an besonders unnütze Studien oder Wissenschaftsergebnisse vergeben wird, die, ich glaube, das Zitat ist, einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Das ist ein interessanter Preis, ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Okay, gut, dann Dankeschön.